Jesus, hör endlich auf, den Regen vom Himmel abzulassen. So hat die Gebetszeit tönt, die ich mit einem Kind haben durfte. Und dann hängt das Kind an. Und lass endlich den Sommer vom Himmel. Denkt, yes, ich mache mich eins mit dem Gebet. Come on. Bete ich eigentlich richtig? Hast du dir die Frage vielleicht auch schon gestellt? Ich habe mir die Frage gestellt am Anfang meiner Studienzeit. Ich habe ein ISTL gemacht und das ist eine Bibelschule, wo Leute aus allen möglichen Gemeindeverbänden zusammenkommen. Und ich habe eher so zu den ruhigen Bettern gehört. Denen, die die Hände gefalten haben, vielleicht irgendwie den Kopf so ein bisschen gesenkt. Und dann hat es nebendran so sehr charismatische Bettler gehabt. Da hat es Bettler gehabt, da habe ich oft gedacht, wow, wenn ich so leidenschaftlich im Bett wie der, ich glaube, dann würde ich auch ein bisschen mehr mit Jesus erleben. Oder wenn ich so viele Bibelverse in ein Gebet einpacken könnte, ich glaube, ich wäre Jesus ein bisschen ähnlicher. Man findet ja relativ viel aus in so Gebetszeiten. Ich möchte euch so ein bisschen mit trainieren und vielleicht kommt jetzt die ein oder andere Gebetszeit so in den Sinn. Ich habe so drei Gebetstypen herausgeschrieben. Und das ist zum einen der Vielbeter. Vielleicht kennst du so einen Vielbeter, wenn der mal Luft holt, dann kommt der nicht mehr zu einem Punkt. Dann fängt er an und fasst irgendwie so die besten drei Predigten, die er in seinem Leben gehört hat, in ein Gebet. Das ist der Vielbeter. Und dann gibt es der stumme Beter, das ist der, der sich irgendwie nicht so recht ausdrücken kann, der Mühe hat, sich auszudrücken. Und das ist irgendwie auch mega schade in einer Gebetszeit mit dem stummen Beter. Und dann gibt es noch so den Ermutigungsbeter. Ja, Jesus. Amen. Come on. Oder so ein Mhm in allen möglichen Längen und Höhen. Bete ich eigentlich richtig? Das ist eine Frage, wo auch die Jünger hatten. Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, wo wir uns immer wieder mal Gedanken machen darüber. Weil sie haben mal gemerkt, hey, es gibt einen Unterschied zwischen ihrem Gebet und dem Gebet von Jesus. Und es war nicht so, dass die Jünger nicht hätten können beten. Sie haben den Wunsch geäußert, Herr, lehr uns beten. Die kommen aus einer Kultur, wo die sehr wohl beten können. Die haben einen Haufen Gebet auswendig gelernt. Die haben einen Haufen Psalmen gelernt beten. Die haben einen Haufen können beten. Und gemerkt, wow, da gibt es irgendwie einen Unterschied. Irgendwie ist das Gebet von Jesus intensiver. Es ist vielleicht sogar kürzer und trotzdem so viel kraftvoller. Die Worte von Jesus sind irgendwie so hingebungsvoll und da gibt es einen Unterschied. Und sie hatten den Wunsch, Herr, lehr uns beten. Und Jesus ergibt ihnen eine Antwort auf die Frage. Und er macht das so Jesus-like. Wieso? Er macht das nicht nur einmal. Wir möchten jetzt zusammen eine Stelle aus der Bergpredigt anschauen. Und in dem Matthäus 6 ist es so, dass Jesus über drei Themen genau gleich redet. Also über das Fasten, über das Spenden und über das Gebet redet Jesus genau gleich. Also alle drei Themen haben genau den gleichen Aufbau, wo er sagt, wie wir es machen sollen oder wie wir es eben nicht machen sollen. Jesus möchte mit dem uns irgendetwas sagen, weil wir Menschen, wir Christen, irgendwie wahrscheinlich herausgefordert sind in diesen Themen. Ihr werdet sehen, wie es aufbauen ist. Es geht um eine innere Sache, um echte Nachfolge, um eine innere Geschichte und nichts Äußerliches. Und Jesus fängt da und sagt, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Wenn Jesus an einem Punkt extrem intolerant ist, wenn Jesus etwas nicht mag verputzen, dann wenn sich Menschen besser anstellen wie andere, wenn Menschen sich auf ein Podest stellen, sich erheben über andere und das Gefühl haben, sie sind etwas Besseres wie andere Menschen. Dem einen Punkt ist Jesus extrem intolerant. Und er benennt die Leute und sagt, hey, das sind Heuchler. Das sind Menschen, bei denen stimmt das Innere und das Äußere nicht überein. Bei denen sieht es innerlich nicht gleich aus wie äußerlich. Weil all die Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben, die können sich nicht über andere stellen. Die können sich nicht erheben über andere Menschen. Und er sagt, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also der Wunsch von diesen Leuten, die sich darstellen, die sich an die Strassenecke gestellt haben, in den Synagogen, der Wunsch von diesen Leuten ist, gesehen zu werden. Der Wunsch ist Anerkennung von den Menschen. Und Jesus sagt, hey, die Leute, die kommen das über, keine Angst. Wer sich darstellt, wer sich anstellt, der wird gesehen von den Menschen. Es wird Leute geben, die diese Menschen bewundern. Und somit haben diese Menschen ihren Lohn schon gehabt. Wenn du beten willst, bettest du? Wie bettest du? Wo bettest du? Warum bettest du? Der eine kurze Satz hat es in sich. Die Jünger haben ganz ein anderes Verständnis vom Gebet wie Jesus. Sie kommen aus einer Zeit, wo 400 Jahre lang nichts von Gott gehört worden ist. 400 Jahre lang haben sie ist einfach still gewesen. Und sie haben an einen Gott geglaubt, der redet. Sie haben an ihren Gott geglaubt und ans Gebet geglaubt und dass Gott das Gebet hört. Und haben sich dann die Frage gestellt, warum antwortet er denn nicht? Die religiösen Führer in dieser Zeit haben ziemlich genau gewusst, warum. Und zwar, weil das Volk zu wenig heilig ist. Weil das Fussvolk zu wenig heilig ist. Weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass jemand gefunden hat, vielleicht bettest du zu wenig oder glaubst zu wenig. Darum ist dein Gebet noch nicht erhört worden. Ich möchte ein Experiment mit euch machen. Ich weiss, der Markus Mosima hat es da schon mal gemacht, darum habe ich mich getraut, das mitzunehmen. Und zwar habe ich eine Slido-Umfrage vorbereitet und jetzt dürfen alle ihre Handys vornehmen. Dort drauf habt ihr im besten Fall so etwas wie einen QR-Code-Scanner. Das macht es ein bisschen einfacher. Jetzt hoffe ich, dass das neue Tischchen kann ich da ein bisschen verschieben. So, also. Und dort drauf habt ihr einen QR-Code-Scanner. Darf ich, genau. Auch die, die hier am Livestream dürfen mitmachen. Könnt auf eurem Handy das einscannen oder auf slido.com Gartenhag 3232 eingeben. Und dann werden wir zusammen ein paar Fragen miteinander durchgehen. Wäre cool, wenn alle die ein Handy dabei haben, könnten mitmachen. Gibt einfach so ein bisschen einen grösseren Überblick. Wenn ich im Weg stehe, tut es mir leid. Genau. Oh. Jetzt müssen wir schauen, ob das geht so. Ich hoffe, ihr seht rein. Ah, ich sehe gerade warum. Ich suche da Internet und es geht nicht. Kurzen Moment. Jetzt hoffe ich, mein Handy lässt sich verbinden. So. Gut, also. Und zwar ist die erste Frage, die ich an dich habe, hast du schon mal erlebt, dass dein Gebet nicht erhört worden ist? Das ist eine relativ klare Angelegenheit. So. Hast du dich gefragt, warum? Und hast vielleicht sogar eine Antwort gefunden und gemerkt, vielleicht ist etwas, wo nicht gut ist, vielleicht eben glaube ich zu wenig oder so. Hast dich zumal hintersinnt, hast dir Fragen gestellt. Ist etwas, was zu unserem Gebetsleben dazugehört, dass wir vielleicht nicht immer eine Antwort bekommen. Dass unser Gebet nicht erhört wird. Und so ist es auch den Jüngern gegangen. Trotzdem haben sie den Wunsch gehabt, Herr, lehr uns beten. Geht weiter. Warum betest du? Du darfst einfach eintippen, warum dass du betest. Und können wir hier zusammen ein bisschen miteinander schauen, warum beten wir überhaupt? Um zu danken. Sorgen ablegen, genau. Gemeinschaft mit Gott. Reden mit einem Freund. Wenn wir Hilfe brauchen. Schutz. Man kann Gott alles erzählen, weil wir abhängig sind. Bewahrung, Gott Ehre zu geben, genau. Mit Gott können Gedanken zu teilen. Anzubeten. Manchmal vielleicht auch einfach, weil es dazugehört. Weil man es irgendwie gelernt hat. Und meine letzte Frage. Wo bettest du? Jetzt können wir dann schauen. Im Bett, im Auto, überall. Am Küchentisch. Merke, das Wort überall wird immer ein bisschen grösser. Esstisch, fast überall, zuhause. Ich sehe es. Genau. Es kann sein, dass uns heute Morgen Jesus ein bisschen möchte korrigieren. Es kann sein, dass wenn wir jetzt über das Gebet nachdenken, Jesus uns ein bisschen möchte etwas zeigen. Und dann, glaube ich, dürfen wir dankbar sein über das, dass Jesus uns korrigiert. Und zwar sagt Jesus Folgendes: Wenn du beten willst, und wir fahren weiter, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Also kann ich jetzt nicht überall beten? Kann ich nicht im Auto beten? Kann ich nicht beim Spazieren mit Gott reden? Nehmen den nächsten Teilsatz dazu. Geh in dein Zimmer und schließ die Tür ab. Wenn Jesus da über ein Zimmer redet, dann meint er wirklich auch ein Zimmer. Aber er meint nicht ein Zimmer, wie das vielleicht du hast oder deine Kinder haben, mit einem Haufen Spielsachen drin, einer Gaming-Konsole, mit einem Fernseher drin und einem Haufen Sachen, die uns ablenken. Wenn Jesus über ein Zimmer redet, dann redet er über einen Ort von der Einsamkeit. Das ist ein ganz einfacher Raum, wo nichts drin hat, wo uns irgendwie ablenken kann. Jesus redet also über einen Ort und ich glaube, Jesus redet auch über einen Schatz, den wir wieder neu entdecken dürfen, wo wir nicht abgelenkt werden. Ablenkungsfreie Zone. Es gibt Sachen, die kann ich mit meiner Frau wunderbar beim Abwäschen diskutieren. Es gibt Sachen, über die können wir reden, wenn nebenan der Fernseher läuft oder wenn irgendein Tohuwabohu ist. Aber jetzt gibt es Sachen, da möchte ich ihre unteilte Aufmerksamkeit. Und dann stellen wir rundum alles ab, hocken aufs Sofa und schauen uns in die Augen. Ich glaube, es gilt, wenn wir über das Gebet nachdenken, die Wichtigkeit zu beachten, dass wir wieder einen Ort finden, wo wir nicht abgelenkt werden, zu einer Zeit, wo wir nicht gestört werden. Und dann fährt Jesus weiter. Und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Gott ist in der Einsamkeit da. In der Einsamkeit, in der Stille, Gott ist da. Und Jesus braucht da den Vater als Beziehungsbegriff. Der, der dich geschaffen hat. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Der, der dein ganzes Potenzial kennt. Der, der dich kennt hat, bevor du entstanden bist. Der, der all deine Stärken und Schwächen kennt. dem darfst du Vater sagen. Und der sieht dich und kennt dich. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Gehen wir nochmal zurück zum Lohn von denen, die sich darstellen. Zu denen, die wollen gesehen werden. Ihren Lohn ist Anerkennung von den Menschen. Der Lohn von denen, die sich isolieren von ihren To-Dos, von ihrer Agenda, von dem Tohuwabohu, von allen Erwartungen, die rundum um dich sind, von all den Erwartungen, die du vielleicht selber an dich stellst, ist Anerkennung bei Gott. Ansehen bei Gott. Das ist der Lohn, wenn wir uns isolieren und zurückziehen. Mal ganz ehrlich, ist das nicht die Sehnsucht, die wir haben in uns? Angenommen sein, Anerkennung finden und das bei Gott. In der Stille, dort wo wir uns zurückziehen, dort umarmt uns Gott. Da gibt uns Gott seine Nähe. Eine Umarmung Gottes. Ist das nicht das, was wir eigentlich brauchen, was wir uns wünschen? Ich finde, das klingt wahnsinnig verheißungsvoll, aber irgendwie auch unsicher. Gott sieht das Verborgene. Er sieht in mein Herz, er sieht auch die dunklen Ecken in meinem Herz. Dort, wo ich vielleicht das, was ich nicht zur Schau stellen würde, das, was ich vielleicht lieber verheimlichen würde. Auch diese Ecken sieht Gott. Und warum passiert das genau im Verborgenen? Warum passiert das dort, wo wir uns zurückziehen, wo wir in die Stille gehen? Der Henry Nouwen, er hat mich im Bezug aufs Gebet sehr geprägt. Er ist Priester und Psychologe und er hat Folgendes gesagt. Ohne Einsamkeit bleiben wir Opfer unserer Gesellschaft und verstricken uns weiterhin in den Täuschungen des falschen Ich. Also wenn wir uns nicht zurückziehen, wenn wir nicht in die Einsamkeit gehen, dann bleiben wir Opfer von der Gesellschaft. Hey, die Gesellschaft hat so einen Einfluss auf dich, dass wenn wir uns nicht aus dem draus nehmen, uns mal abschotten von unseren To-Dos, von unserer Arbeit, von all dem, was um uns herum ist, dass wir Opfer bleiben. Du wirst nicht nur eins, sondern du bleibst eins. In anderen Worten gesagt, was du bist, wenn du allein bist, das bist du wirklich. Also in der Einsamkeit, was du dort bist, das bist du wirklich. Und was du wirklich bist, das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist das, was Gott möchte. Dein echte Ich. Gott will kein Opfer von der Gesellschaft. Gott will nicht, dass wir mit irgendwelchen Täuschungen vor ihn kommen. Sondern Gott möchte dein echte Ich. Und Jesus lädt uns dazu ein, dass wir innerlich und äußerlich gleich werden dürfen. Dass nicht wie bei den Heuchlern unser Innere und unser Äußere nicht übereinstimmen, sondern dass unser Innere und unser Äußere übereinstimmend sind. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Hey, das ist dicke Post für alle Vielbetter. Im Gebet geht es nicht darum, dass wir die besten drei Predigten irgendwie zusammenfassen. Weil mit dem können wir Gott nicht beeindrucken. Das beeindruckt Gott nicht, wenn wir lange theologisch vielleicht nur sehr korrekte Gebete machen können. Das beeindruckt Gott nicht. Der Henry Nouwen sagt, Schweigen vor Gott ist eine Voraussetzung, um zu beten. Schweigen vor Gott ist eine Voraussetzung, dass wir mit dem Gott in Kontakt treten können. Wieso? Weil dann, wenn wir still werden, wenn wir ruhig werden, werden wir konfrontiert mit all dem, was zwischen uns und Gott steht. Mit all unseren Wünschen, unseren Sehnsüchten, all dem, was zwischen uns und Gott steht. Wenn wir schweigen vor Gott, werden wir mit dem konfrontiert und können das dann anpacken, können das angehen. Schweigen vor Gott ist eine Voraussetzung, um eins werden mit Gott. Ich möchte euch das aufgrund von einem Beispiel zeigen. Und zwar, ich liebe das Dampfbad. Ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber das hat so eine reinigende Wirkung. Das Dampfbad ist etwas Schönes. Du hockst dort drin und deine Poren werden gereinigt, die Schleimhäute werden gereinigt. Das ist einfach so etwas Wunderbares. Es gibt einen Moment, der nicht so lässig ist. Das ist, wenn die Türen aufgeht. Und der Henry Nouwen sagt jetzt Folgendes. Gebet ist wie so ein Dampfbad. Und jedes Mal, wenn du dein Maul aufmachst, ist das wie wenn jemand die Türen aufmacht. Also überleg dir gut, wie lange die Türen offen sein soll. Oder Jesus illustriert es an einem anderen Beispiel. Und zwar im Lukas Kapitel 18 gehen zwei zum Tempel. Das ist ein Pharisäer, das ist einer wie ich, der hat Theologie studiert, der hat sich mit der Bibel auseinandergesetzt, der hat vor Leuten darüber geredet, wie er die Bibel versteht. Und ein Zöllner. Und der Pharisäer, der steht dort vor das Heiligtum mit erhobener Brust, selbstsicher und dankt Gott, dass er nicht so ist wie all die Mörder und die Heuchler auf dieser Welt. Dass er gerecht sein darf. Dass er nicht so ist wie der Zöllner. Er, der zweimal die Woche fastet, vor allem seinen Zehnten gibt. Dank Gott dafür. Hinten dran, mit gesenktem Kopf, getraut sich nicht, zum Heiligtum aufzuschauen, steht der Zöllner, schlägt sich auf die Brust und sagt, Herr, vergib mir. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger Jesus gefragt haben, wie bitte? Das ist doch nicht mal ein Gebet. Und vielleicht sind wir uns unter uns auch einig, das Gebet würde keinen Bibelschulpreis gewinnen. Jesus hängt dann aber an im Vers 14, Lukas 18, Vers 14. Der Zolleinnehmer ist gerechtfertigt vor Gott, der Pharisäer aber nicht. Das einfache Gebet von einer Zerbrochenheit, von einer Demut, hat der Zöllner in die richtige Beziehung mit Gott gestellt. Gerechtfertigt heisst nichts anderes, wie in die richtige Beziehung mit Gott gestellt zu werden. Ein Gebet von der Kapitulation. Macht es nicht wie sie. Wie oft fange ich einfach an beten und fange an labern. Fange irgendwelche Worte, die vielleicht noch gut tönen, aneinander reihen. Jesus sagt, mach es nicht wie die Heiden. Mach es nicht so. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ist das nicht cool? Gott hat gewusst, was du für den heutigen Tag brauchst. Was du brauchst heute Morgen an Nerven für deine Kinder, dass du die ganz harten Kinder hast können zum Haus ausbringen. Gott weiß, was du brauchst für den heutigen Tag. Gott weiß, was du brauchst, morgen, wenn du ins Geschäft gehst. Im Umgang mit deinen Mitarbeitern, im Umgang mit dem Chef, im Umgang mit Situationen, die werden auf dich zukommen. Gott weiß es. Hey, das löst bei mir eine unglaubliche Sehnsucht und auch Gelassenheit aus. Er weiß es. Da ist ein Gott, der mich kennt. Da ist ein Gott, der weiß, was ich brauche. Und das ist Evangelium. Ein Gott, der uns Menschen kennt und sich uns zeigt. Und wir können diesen Gott kennenlernen. Der, der in der dunkelsten Ecke sieht von unserem Leben. Wir können diesen Gott kennenlernen. Der Gott, der weiß, was wir brauchen. Ein Vater, der uns kennt. Vielleicht hast du dich jetzt gefragt, wann kommt er endlich dazu und beantwortet die Frage, warum beten, wenn Gott schon alles weiß? Bis jetzt hat er ja noch gar nicht darüber geredet. Richtig. Wir haben noch ein paar Sachen müssen klären, bevor wir hier hinkommen können. Jesus führt uns genau dorthin. Und nicht wie in vielen Gleichnissen lässt er uns im Ungewissen und sagt, jetzt musst du schauen, wer du bist und wie du vielleicht in dem Moment kannst handeln, sondern er führt uns wie zu dieser Antwort von dieser Frage und sagt Folgendes: Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie er im Himmel geschieht. Das Ziel vom Gebet ist, unseren Namen, unser Reich und unseren Willen aufzugeben und ihn nicht Gott aufzuzwingen. Das ist das Ziel vom Gebet. Es geht nicht um meinen Namen. Es geht nicht um mein Reich, um meinen Willen, sondern um den von Gott. Dein Name werde geheiligt. Es geht um deinen Namen und nicht um meinen, wenn ich heute Morgen hier auf dieser Bühne stehe. Es geht um Gott und seinen Namen, nicht, dass mein Name gross wird. Es geht in meinem Leben, in meinem Dienst, in dem, was ich tue, nicht um meinen Namen, sondern es geht um den Namen von Gott. Dein Reich, mein Reich kann warten. Meine Selbstverwirklichung soll hinten anstehen. All das, was ich mir vorgenommen habe für mein Leben, wo ich mich drin verwirklichen kann, soll warten. Soll in meinem Leben ums Reich von Gott gehen und nicht um mein eigenes Reich. Dein Wille soll geschehen, mein Wille kann warten. Wieso ist es so sinnvoll, das Gebet jeden Morgen zu beten? Weil bevor wir uns in die ersten Erziehungsversuche geben, bevor wir anfangen mit unseren To-Dos, die ersten Aufträge abschliessen, die erste Arbeit, die ersten Meetings, unsere Agenda einstarten, machen wir uns klar, um welches Reich, an welchem Reich, dass wir an diesem Tag arbeiten wollen. An welchem Reich, das muss ich mir klar machen am Morgen, um wer soll es gehen in meinem Tag? Geht es um mich oder geht es um Gott? Ich wünsche mir, dass wir nächste Woche Jesus-mässiger beten können. Dass wir vielleicht uns zurückziehen können. Einen Ort, wo wir nicht abgelenkt sind, zu einer Zeit, wo wir nicht gestört werden. Wenig Wort verlieren. Aber darum ringen, dass es um seinen Namen geht, um sein Reich und sein Wille. Was kann passieren, wenn wir das machen? Kann passieren, dass Anbetung in unserem Leben zumal ganz gross wird. Es kann passieren, dass wir zumal merken, dass das Realität wird. Dass Beziehungen geheilt werden. Dass Gerechtigkeit in Konfliktsituationen reinbrechen darf. Dass wir Gottes Wille hören und eine Sehnsucht bekommen, seinen Willen zu tun. Aber das Ganze, es hat auch einen Preis. Und zwar, dass ich meinen Willen, mein Reich und meinen Namen aufgebe. Das ist die Frage, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen. Bist du bereit, deinen Namen, deinen Willen und dein Reich aufzugeben? Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit. In dieser Lobpreiszeit ist es ja so, dass wir das Abendmahl haben an 4 Stationen. Hier vorne 2 und hinten 2 und die Möglichkeit fürs Gebet. Wenn du merkst, dass du etwas mit jemandem möchtest teilen, etwas möchtest zusammen vor Gott bringen oder einfach nur gesegnet wirst für das, was kommt, ausgerüstet wirst für das, was ansteht, dann nutzt die Zeit. Es ist eine Zeit, wo man dem Gott dürfen begegnen und eine Zeit, wo Gott dir wird begegnen. Ich habe das heute Morgen so berührend gefunden, als ich mir noch mal so ein bisschen Gedanken über das Abendmahl gemacht habe und gemerkt, wow, mit dem Abendmahl feiern wir genau das, dass Jesus am Kreuz unseren Zugang zu Gott ermöglicht hat. Ein Zugang, dass wir im Gebet mit dem Vater, mit dem Schöpfer können in Kontakt treten. Dass da eine Möglichkeit gibt, Beziehung zu pflegen mit Gott. Ich lese die Einsetzungsworte für das Abendmahl Und zwar aus dem Matthäus 26, Abvers 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Herr, und ich danke dir, dass du dich aufgehast für uns. Dass du dich aufgehast, Jesus Christus, dass wir wieder dürfen eine versöhnte Beziehung haben mit unserem Schöpfer. Dass es wieder möglich ist, dass unser Innere und unser Äußere einfach dir ähnlich werden. Und Heiliger Geist, ich wünsche mir, zeig uns, wo dass wir dürfen heilig erleben, wo dass wir noch heuchelnd unterwegs sind, wo dass unser Innere und unser Äußere nicht übereinstimmt. Und ich bin dir dankbar, himmlischer Vater, hast du uns vergeben. Dürfen wir in dieser Vergebung leben, auch wenn in unserem Leben nicht alles gut ist. Du siehst uns und du kennst uns. Und das macht mir so viel Mut, es gibt mir so viel Zuversicht und Freude. Amen.